Folge Nummer 169 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Hier ist wieder euer Aqua-André zurück vor dem Mikrofon und ich bin nicht alleine hier, denn vor einiger Zeit haben gleich zwei Gäste Platz genommen im Swimcast-Poolhäuschen. Zum einen durfte ich Nina Jazzi begrüßen und zum anderen Leonie Kramer. Und wenn ihr nicht völlig in der vergangenen Saison mit dem Kopf unter der Wasseroberfläche geblieben seid, dann ist euch der Name Nina Jazzi ein Begriff, denn sie hat eine Saison der Superlative hinter sich, über die wir sprechen werden und genauso aber auch über den Start in die neue Saison, wenn es vielleicht noch nicht so rund läuft und man den Zeiten der vergangenen Jahre und Monate hinterherhinkt. Leonie wird euch nicht so ein Begriff sein, denke ich mal, es sei denn, ihr seid richtig, richtig tief und nerdig drin im Schwimmergame. Nichtsdestotrotz ist das Gespräch mindestens genauso interessant, denn wir sprechen über den relativen Alterseffekt und warum der dafür sorgt, dass uns so ungefähr die Hälfte der Schwimmtalente im Selektionsprozess in ganz jungen Jahren schon verloren geht. Sprich, wir reden mit Leonie über ihre Forschungsarbeit an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Doch bevor wir damit einsteigen und damit den Hauptteil des heutigen Tages dann auch haben, möchte ich ein dickes, fettes Dankeschön vorweg schicken, nämlich für all diejenigen, die das Startgeld oder die ein Startgeld für die neue Saison in die virtuelle Badekappe geworfen haben. Unter paypal.me/swimcast könnt ihr an diesem Projekt aktiv Unterstützung leisten, Aufbauhilfe leisten, Starthilfe leisten, Durchhaltehilfe leisten, ein kleines Startgeld in die Badekappe werfen. Das hat mich ziemlich zum Schmunzeln gebracht, dieser Begriff, und dass ich da selber noch nicht drauf gekommen bin, trifft mich ein bisschen im Herzen, aber nichtsdestotrotz, es war wirklich ein dickes Lächeln, mit dem ich aufgrund des Wortspieles durch den restlichen Tag gelaufen bin. An der Stelle wirklich vielen, vielen Dank an all die Unterstützer da draußen und die Mails und die Nachrichten, die mich immer wieder erreichen. Wie gesagt, ich gebe mir Mühe, jedem Einzelnen zu antworten, manchmal kann das dauern, seid nicht ungeduldig, aber es erreicht mich alles und ich freue mich, dass wir hier so miteinander interagieren. Ansonsten war bei mir vergangene Woche nicht so wahnsinnig viel los. Ich habe mich weiter fleißig durchs Wasser gequält und tatsächlich am Montag auch ziemlich gut geglitten. Das war ein ganz schön schöner Rutsch. Das hat richtig Laune gemacht. War ein langes Wochenende, waren wir mal kurz in Berlin unterwegs gewesen und habe hier zu Hause ein paar Sachen aufgeräumt. Alles nicht so wahnsinnig wichtig, wahnsinnig interessant, so wahnsinnig schwimmkompatibel. Deswegen möchte ich euch damit gar nicht viel länger langweilen. Weit weniger langweilig und deutlich interessanter wird es beim Blick in den Terminkalender. Und das ist die Aufforderung für euch da draußen. Stift und Kalender raus, zückt das Smartphone, öffnet eure Kalender-App, den iCal, was auch immer ihr dort habt. Es gibt Termine und Orte. Denn der Termin für die deutschen Meisterschaften ist festgelegt worden. Die Spatzen pfiffen es schon etwas länger von den Dächern, aber jetzt ist es wirklich offiziell. Vom 1. bis zum 4. Mai 2024 wird in der Berliner SSE durchs Becken geschwommen, um deutsche Meistertitel und mit Sicherheit auch um Qualifikationsnormen für die Weltmeisterschaften in Shanghai im Sommer. Gleichfalls hat sich die European Aquatics um Termine bemüht. Termine standen schon fest, aber um Orte bemüht für die U23 EM und die Junioren-Europameisterschaft in der Slowakei. Dort stand schon fest, dass sie in der Slowakei stattfinden, die beiden Wettbewerbe, und dazwischen liegen nur wenige Tage. Wenn ich das richtig im Kopf habe, und da kommt jetzt mein Kalender zum Einsatz, dann ist, glaube ich, Ende Juni die U23 EM vom 26. bis zum 28. Juni und dann schon zwei Tage später geht's mit den Junioren weiter vom 1. bis 6. Juli. Beide Wettbewerbe werden in der gleichen Stadt stattfinden, nämlich im slowakischen Samorin, im dortigen Olympic Training Center. Das ist ein riesiges Areal, das zumindest auf den Luftbildern wahnsinnig modern und fortschrittlich aussieht. Es gibt einen 25 Meter Pool in der Halle, 50 Meter Pool draußen im Freibad. Da konnten ja die Großen in Belgrad letztes Jahr schon Erfahrung sammeln, wie es denn so ist, im Freibad zu schwimmen. Diese Ehre wird jetzt auch den Jüngeren zuteil und ich denke mal, das könnte ein sehr, sehr sonniges und tolles Event werden. Und dann gibt es Neuigkeiten aus dem DSV, die wir hier einmal kurz anreißen, weil sie wirklich wirklich überragend sind, denn der DSV hat seine hauptamtliche Geschäftsführung vorgestellt, beziehungsweise den Vorstandsvorsitzenden und ein weiteres Vorstandsmitglied, nämlich den Posten des Vorstandsvorsitzenden wird Jan Pommer übernehmen und ein neues Vorstandsmitglied für den Bereich Infrastruktur und Verbandsentwicklung im DSV wird Michael Mahler demnächst ausfüllen. Und zu den beiden Personalien werden wir nächste Woche ein paar mehr Worte verlieren, wenn wir uns da ein bisschen eingearbeitet haben und vielleicht etwas mehr dazu erzählen können. Aber das ist schön zu sehen, dass zumindest mit Jan Pommer hier ein für meine Begriffe sehr, sehr bekannter Name hier in den Reihen des DSVs Führungsverantwortung übernimmt. Das könnte wirklich zu einer wesentlichen Verbesserung der aktuellen Führungssituation beitragen. Das alles, darüber sprechen wir nächste Woche, und heute öffnen wir die Tür ins Swimcast Poolhäuschen und kommen zum ersten Gast des heutigen Tages. Denn Nina Sandrine Jazzi hat sich die Zeit genommen nach dem Training. Ich glaube, wir haben uns auf Mittwochabend um 21 Uhr, irgendwie sowas, haben wir uns zusammengesetzt und über den Start in die neue Saison gesprochen. Das war ganz spannend, weil sie noch am Dienstag und am Mittwoch in Hamburg unterwegs war zur komplexen Leistungsdiagnostik, und dann Mittwochmorgen nach dem letzten Teil, der dann dort vorbei war, sind sie zurück nach Essen gefahren, waren dann 15 Uhr in Essen, hatten 18 Uhr dann schon wieder das nächste Training, ging bis 20 Uhr, sodass sie um 21 Uhr dann interviewbereit war. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dort spät abends sich noch vors Mikrofon zu setzen und Rede und Antwort zu stehen. Wir hatten ein launiges Gespräch, und wir haben nämlich über die vergangene Saison gesprochen und wie es da ist, nach der Sommerpause wieder von vorne anzufangen. Und dieses Gespräch, das hört ihr jetzt. Die Tür zum Swimcast Poolhäuschen öffnet sich und hindurch tritt die 19-jährige Nina Jazzi, die in der vergangenen Saison quasi eine Saison der Superlative hinter sich hat. Über die 100 Meter Freistil schwamm sie auf der Kurzbahn unter 53 Sekunden. Das war die schnellste Zeit seit 12 Jahren einer deutschen Frau. Stellte ungezählte deutsche Jahrgangsrekorde auf, zumindest habe ich sie jetzt nicht mehr gezählt. Und nicht zuletzt, und ich glaube, das war das schönste Erlebnis der vergangenen 12 Monate, 2 Europameisterschaftsmedaillen in den Farben Silber und Bronze brachte sie mit zurück nach Essen. Ich sage hallo, Nina.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier Platz zu nehmen und nach der Aufzählung all dieser Erfolge, all dieser Saison 23, 24, wie fühlt es sich dann eigentlich an, in die Sommerpause zu gehen?
Auf jeden Fall sehr gut. Ich habe rückblickend auf die ganze Saison einfach super viel für mich erreicht. Ich bin, glaube, persönlich sehr gewachsen, aber habe auch mich im Wasser durchaus viel verbessert und ja, bin sehr, sehr glücklich in die Sommerpause gegangen und ja, kann, glaube ich, auch echt stolz darauf sein, was ich da geschafft habe in der letzten Saison.
Es ging die vergangene Saison stetig aufwärts. Ich glaube, tatsächlich möchte ich von meiner Warte sagen, du kannst völlig zu Recht stolz darauf sein. Wie lang war denn die Pause, die du gemacht hast?
Ich glaube, 2 Wochen. Zwei bis zweieinhalb Wochen, glaube ich.
Nee, das ist ja nur ein etwas verlängerter Urlaub quasi. Warst du weg irgendwo oder hast du was gemacht?
Ich war 2 Wochen auf Mallorca im Urlaub. Und dann war ich noch 3 Tage in Wien beim Coldplay-Konzert. Genau.
Ach, sehr cool. Ein bisschen was erlebt. Du hast auch gerade gesagt, du bist in der letzten Saison nicht nur sportlich, sondern auch persönlich gewachsen. Was meinst du damit?
Ich glaube einfach für mich, also jetzt mal auch aufs Schwimmen bezogen, so einfach noch mehr mit Freude, noch mehr an den Start auch zu gehen und einfach auch, ja, dieses, dass ich sag mal, ins Wasser springe und mich auf meine Wettkämpfe konzentriere, dass auch einfach eine gewisse Konstanz mittlerweile da ist. Also, dass ich glaube, dass ich ja zum Beispiel nicht mehr so große Ausfälle, sage ich jetzt mal, habe, bezüglich, dass mal ein Start total in die Hose geht. Und ich glaube, das habe ich in der Saison eigentlich ganz gut gemeistert und auch in der Schule und alles mit Führerschein letztes Jahr auch alles unter einen Hut zu bekommen und so. Und genau.
Die ganzen kleinen Hürden des Erwachsenwerdens möchte ich es mal nennen. Gehst du noch zur Schule?
Ja, ich mache dieses Jahr mein Abi, also 2025 mache ich mein Abi, genau.
Okay, also die letzte Saison in der behüteten Schulumgebung und dann ergibt sich was Neues. Aber lass uns gar nicht so weit vorausblicken, denn ich glaube, der Anfang jetzt interessiert mich vor allen Dingen, wie man nach dieser Saison dann wieder neu einsteigt, weil hinter solchen Erfolgen steckt ja so wahnsinnig viel Arbeit. Das kommt ja nicht einfach so von ungefähr. Wie sieht dein Alltag aus? Wie oft trainierst du? Wann gehst du in die Schule? Wann machst du Hausaufgaben? Und nimm uns mal mit in so vielleicht die Woche oder.
Okay, also jetzt sieht es noch natürlich ein bisschen anders aus, weil wir ja noch relativ frisch in der neuen Saison sind. Aber so grundsätzlich trainiere ich so 9 bis 10 Mal die Woche. Also habe ich Einheiten im Wasser plus 2 Mal Krafttraining und 1 Mal Athletiktraining. Und schulisch habe ich da im Moment so, ich glaube, 21 Wochenstunden. Das ist ja gar nicht so viel im Vergleich so zu den anderen, weil ich streck halt auch mein Abi, also ich habe da ja ein bisschen mehr Zeit. Und genau, ich habe immer montags, dienstags und mittwochs, das ist dieses Schuljahr ein bisschen blöd, habe ich Frühtraining. Das lässt sich halt einfach im Moment am besten mit dem Stundenplan so unter einen Hut bringen. Und ja, meistens, wenn ich Frühtraining habe, das ist eigentlich ganz gut bei uns. Da stehe ich dann so 6:30 Uhr auf und ich muss auch erst dann um 7 Uhr am Beckenrand sein. Also es gibt ja auch Stützpunkte, wo es vielleicht auch ein bisschen früher schon losgeht. Das würde
Oh
ich sagen, ist
ja.
ganz gut bei uns. Und genau, dann habe ich Frühtraining, bisschen Schule, ist tatsächlich ja dann nicht so viel bei mir. Und dann kann man gut zwischendrin oder auch nach der Schule Hausaufgaben machen. Dann habe ich relativ viel Freizeit im Nachmittagsbereich. Also auch dann mit Physio und so lässt sich das dann auch gut unter einen Hut bringen. Und dann steht das zweite Training an. Und ja, dann lasse ich nur noch den Abend eigentlich ganz entspannt ausklingen.
Wohnst du noch zu Hause oder wohnst du im Internat in Essen?
Nee, seitdem ich in Essen bin, seit 2022, wohne ich hier im Internat und am Wochenende nach der Samstagseinheit morgens fahre ich immer nach Hause und komme dann sonntags abends wieder.
Okay, das heißt, ich erwische dich gerade in deinem Internatszimmer und sehe hinten an deiner linken Schulter vorbei dort vier Medaillen hängen. Welche sind das, die du dort angepinnt hast?
Also, das ist einmal die Medaille von der U23 EM von 2023. Dann von den deutschen Meisterschaften dieses Jahr über 50 Kraul die Goldmedaille. Das erste Mal, wo ich unter 25 Sekunden geschwommen bin. Also, es war auch ja schon besonders dann für mich. Und dann die 2 Medaillen von der EM dieses Jahr. Genau.
Die gab es ja beide in den Mixed-Staffeln, also mit deinen Mannschaftskameraden. Und ich erinnere mich noch an die Fernsehbilder auch, wo dir so ein paar Tränchen über das Gesicht flossen. Völlig verständlich. Wie oft denkst du so daran noch zurück?
War schon sehr oft, also vor allem, weil die Medaillen ja auch hier im Zimmer hängen, da kommen dann schon immer die Erinnerungen nochmal hoch oder einfach, ich habe das Gefühl, die kommen einfach mal, diese ganzen Bilder kommen nochmal hoch und ja, schon relativ oft und da erinnere ich mich natürlich auch sehr, sehr gerne wieder dran.
Es waren wirkliche Highlights, mit denen du das letzte Jahr abgeschlossen hast. Und jetzt war die Pause zwar nur kurz, aber trotzdem irgendwie da und der Saisoneinstieg immer noch mal etwas anders. Wie fühlt sich das denn an, so am Anfang der neuen Saison? Gerade du warst jetzt in Wuppertal bei den Swim Classics im Wasser, wo die Zeiten der Vorsaison einfach noch unerreichbar sind. Frustriert das auch?
Tatsächlich im Moment gar nicht so stark. Also wir sind ja jetzt auch noch viel in so, ich sag mal, in so einem Ausdauerblock im Training, haben wieder mit Krafttraining viel angefangen und noch gar nicht so dieses Sprinttraining wieder aufgenommen. Das ist ja auch völlig normal. Und ich hatte mir auch jetzt bei den Swim Opera Classics habe ich mich relativ viel gemeldet. Also hatte ich relativ viele Starts. Auch einfach für mich war das wichtig, diese Trainingshärte, also diese Wettkampfshärte irgendwie wieder zu bekommen und da habe ich noch gar nicht so diese Bestzeiten im Kopf gehabt, sondern einfach mal ja zu gucken, wie jetzt einfach vielleicht der Stand ist und einfach diese Wettkampfhärte irgendwie aufnehmen zu können und tatsächlich frustriert mich das gar nicht so stark. Also ich bin da eigentlich noch ganz entspannt, weil wir auch am Anfang der Saison sind und ja, genau.
Du hattest insgesamt 17 Starts. Ich habe es nochmal nachgezählt und nachgeschaut, vor allen Dingen auch wegen der 25-Meter-Challenge, wo du ja auch bis ins Finale vorgedrungen bist, dort dann Zweite wurdest und hast eine Bestzeit tatsächlich mit aus dem Wasser gefischt. Weißt du, welche Strecke?
Oh, nee, weiß ich gerade gar nicht.
Das eine, die du nicht so oft schwimmst, sinnvollerweise, waren die 100 Meter Delfin. So
Ach so.
spuckte zumindest die DSV-Datenbank aus, dass das Bestzeit war. Also manchmal so ein kleines Highlight. Aber der Fokus liegt natürlich ganz klar auf den Kraulstrecken und über die Bruststrecken warst du noch gemeldet. Gibt es da speziell Sachen, auf die du dich am Saisonanfang fokussierst, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt wichtig, weil ich gemerkt habe, okay, da hat es letztes Jahr vielleicht gehakt oder hat mir die Basis gefehlt oder das ist das Fundament, auf dem dann später das Sprinten aufbaut?
Ja, also ich habe ja schon so meine, ich sag mal noch, ein, zwei Fehler oder Schwachstellen, die ich habe. Und da ist es dann für mich wichtig, die irgendwie zu verbessern. Jetzt zum Beispiel in dem Fall so meine Unterwasserphasen, so die Delfinkicks habe ich dann viel Wert drauf gelegt oder jetzt auch im Training ganz viel aufs Beine schwimmen. Und dann habe ich schon mal natürlich probiert, das auch im Wettkampf schon mal ein bisschen umzusetzen. Und ich glaube, solche Wettkämpfe, also so am Anfang der Saison, das ist eigentlich immer ganz gut, mal auch neue Sachen auszuprobieren. Und zu gucken, wie lässt sich das einbauen, weil das ist ja natürlich nochmal was ganz anderes im Wettkampf. Ich sag mal, mehr Delfin-Kicks zu machen, als würde ich das jetzt nur im Training üben. Und ich glaube, das hat mir dann auch nochmal ein Stück weit geholfen.
Wie zufrieden warst du denn mit den Ergebnissen in Wuppertal?
Also die einzelnen Zeiten, natürlich war ich jetzt da nicht so unfassbar, also so total zufrieden. Aber ich glaube, in der großen Breite, wie viele Starts ich da auch hintereinander hatte, bin ich da eigentlich schon zufrieden, weil ich über eine kurze Zeit echt viele Strecken absolviert habe und alle auf einem, ich würde mal sagen, ja, okayen Niveau, soliden Niveau. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ist es eigentlich ganz, ganz in Ordnung.
Wie sieht das eigentlich aus? Das ist ja auch so eine Frage zwischen oder so eine Gretchenfrage will ich nicht sagen, aber es gibt so die einen, die favorisieren die Kurzbahn ganz klar und es gibt andere, die sagen, boah, nee, hau mir ab mit den ganzen Wänden so lieber lang und dann kann ich in meinen Rhythmus kommen. Was schwimmst du lieber?
Ich würde sagen, ich mag die Kurzbahnwettkämpfe ein bisschen lieber, was eigentlich ein bisschen unverständlich ist, weil meine Wänden und meine Unterwasserphasen vielleicht noch nicht so gut sind. Aber irgendwie, keine Ahnung, die Kurzbahn, ich finde das total cool, die ganzen Wettkämpfe da und auch immer DKM oder die DMS, das macht einfach auch immer ultra viel Spaß und ich habe jetzt nichts gegen die Langbahn, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, glaube ich, Kurzbahn finde ich ein ganz kleines bisschen noch besser.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ein bisschen mehr gedrängt und zusammen gestaucht. Bist du die letzte Saison, lass uns da noch mal ein Stückchen zurückgehen. Hast du eigentlich dort so alle Ziele erreicht, die du dir gesetzt hast, oder ist da noch irgendwas unerfüllt geblieben?
Boah, ich würde sagen, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich alles erreicht. So, ich kann mit nichts unzufrieden sein, was ich irgendwie geschafft habe. Auch wenn ich jetzt, wenn man sagt, wenn man jetzt davon redet, ja, Olympia, ja oder nein, kann ich nicht sagen irgendwie, dass ich traurig bin, dass ich es nicht erreicht habe oder so, weil ich einfach am Punkt, wo man, also an der Quali, an dem Quali-Zeitraum, habe ich das Beste abgerufen, was ich zu der Zeit konnte und bin Bestzeiten geschwommen. Und damit bin ich sehr zufrieden und auch einfach da, sich die Entwicklung anzugucken und ja, wie weit ich bis dahin gekommen bin, bin ich sehr zufrieden und bin nicht irgendwie traurig, dass ich da die Quali nicht geschwommen bin oder so. Und ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas so richtig vermisst habe. Ich bin wirklich super zufrieden mit meiner Saison und ja, genau.
Wie war das dann eigentlich bei der EM auch das erste Mal so mit den Großen unterwegs zu sein? Also nicht mehr in einer U23, wo es eine obere Altersgrenze gibt oder bei einer Junioren-Europameisterschaft, sondern wirklich mit den Big Dogs, mit den ganz Großen. War das irgendwie einschüchternd? War das anders nochmal?
Ich würde sagen, man kannte sich natürlich ein bisschen von so zum Beispiel schon Trainingslager den einen oder anderen. Und ich würde sagen, wir waren einfach eine richtig, richtig coole Gruppe. Und wir haben uns alle richtig gut verstanden und hatten auch so Teambuilding-Maßnahmen noch vor Ort. Und ich fand es nicht einschüchternd, ich fand es eher sogar noch ein bisschen mehr pushend, weil wir einfach so eine coole Gruppe waren und es hat einfach ultra viel Spaß gemacht.
Motivierend für dieses Jahr, nehme ich mal an, das
Ja,
nochmal
auf
zu
jeden Fall.
erleben. Ja. Hast du am Ende auch eine Checkliste gemacht oder setzt du dir sowas am Anfang der Saison? Sprecht ihr da vielleicht auch drüber mit deinen Trainern? So, wo kann es hingehen? Was sind die Ziele und wie ist der Weg dahin? Wie bauen wir uns das auf?
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch mit meinem Trainer das natürlich gemacht, so ein bisschen die Saisonplanung und auch einfach so, woran möchte ich arbeiten? Und da habe ich aber auch ganz viel für mich gemacht, also erstmal selber geguckt, woran möchte ich arbeiten, was sind meine Ziele, und habe das dann mit meinem Trainer Stefan Wittki hier besprochen. Und genau.
Woran möchtest du denn arbeiten? Oder was sind deine Ziele?
Also, ich denke, ganz wichtig ist für mich so an meinen, ja, ich sag mal, Schwachstellen noch zu arbeiten, wie schon vorhin angesprochen, so Delfin-Kicks und Beine schwimmen. Und ja, das sind ganz, ganz großer Punkt auf meiner Liste, die, was ich verbessern möchte.
Sind es auch Sachen, wo du dann im Training vielleicht manchmal dich eher ein bisschen gehen lässt? Oder hast gehen lassen?
Ja, ich würde schon sagen, wenn er dann so eine Beineserie schwimmt, das ist ja, dass ich nicht ultra meine Lieblingsaufgabe, die ich da jetzt gerne schwimmen möchte. Aber ich bin eigentlich immer motiviert, das dann auch gut durchzuziehen.
Wer schwimmt da vorne weg bei euch in den Beineserien?
Boah. Ich glaube, also sehr gut in Beine sind zum Beispiel Sarah Selimovic, ist bei uns auch sehr, sehr gut. Und bei den Jungs, also Simon Reinke ist zum Beispiel auch sehr gut in Beine, aber ich könnte da jetzt viele aufzählen. Das sind jetzt nur so zwei Beispiele.
Womit kriegt man dich denn nach vorne zu schwimmen?
Also schöne Sprints. Vielleicht ein paar 15er, 25er, auch oder 50er, da bin ich dabei.
Zur Saison jetzt dieses Jahr, wie sieht denn der Weg, also möchtest du darüber sprechen, welche Highlights oder welche Ziele ihr euch gesetzt habt, vielleicht auch Wettkämpfe oder Zeiten, oder möchtest du das lieber ein bisschen unter der Decke halten?
Ich möchte da jetzt eigentlich nicht so ganz so drüber jetzt hier meine ganzen Ziele und so erzählen. Ist ja vielleicht auch ein bisschen normal, aber was ich auf jeden Fall mir vornehme, ist jetzt erstmal ein gutes Trainingslager zu absolvieren, was Ende Oktober ansteht. In der Türkei, in der Höhe. Und dann ist ja direkt danach die Deutsche Kurzbahnmeisterschaft. Und da möchte ich einfach ein gutes Ergebnis absolvieren, womit ich dann auch wirklich zufrieden bin. Und dann, genau, das ist jetzt, denke ich, erstmal der erste Schritt.
Okay. Es gibt einen Elefanten in diesem Raum, der jetzt hier mit rumsteht und mit uns. Und ich spreche ihn jetzt an. Deine Zeiten aus der letzten Saison würden dich für die Kurzbahn-WM qualifizieren. Habt ihr das eingeplant oder sagt ihr einfach, ey, pass auf, 19 Jahre alt, wir haben auch eine WM in Shanghai, vielleicht am Ende des Sommers, am Ende der Saison, du hast noch viel Entwicklungszeit, die passt uns nicht in den Plan, wir lassen die aus. Habt ihr da auch schon drüber gesprochen oder nehmt ihr das so, wie es kommt und macht das von den DKM-Ergebnissen vielleicht auch abhängig?
Ich denke, für mich ist es auch viel so, wie es bei der DKM und so läuft, aber ich mache mir da jetzt auch noch nicht so die großen Gedanken drüber und nehme das dann einfach alles, wie es kommen sollte, und versuche einfach bei der DKM ein gutes Ergebnis zu erzielen, und dann sieht man ja, wofür es reicht oder auch nicht oder wohin mich der Weg noch so bringt. Also ich mache mir da auch gar keinen Stress oder so.
Ja, das kann ich verstehen, dass du dich da nicht so unter Druck setzen willst, sondern lieber guckst, was kommt, weil nachher ist die Enttäuschung vielleicht einfach zu groß, wenn das dann nicht reichen sollte, weil das Ziel vielleicht doch noch unrealistisch war. Nichtsdestotrotz, die Zukunft sieht, glaube ich, schon ziemlich sonnig aus, und das klingt nach einem guten Plan, den du hast für diese Saison. Vor allen Dingen klingt es nach einem Plan, den du hast, und das ist, glaube ich, super, super wichtig, um nochmal so erfolgreich zu sein, wie das schon in den vergangenen Monaten der Fall gewesen ist. Nina, vielen Dank für deine Zeit, die du heute hattest und dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier an dieser Stelle oder dann in der Schwimmhalle nochmal wieder sehen. Danke dir.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Damit wieder willkommen zurück in der Kathedrale des Schwimmsports, wo es ein bisschen halt. Vielen Dank für das tolle Gespräch und auch wenn sich Nina nicht hat in die Karten gucken lassen, was sie sich für diese Saison vorgenommen hat, so geht doch irgendwie daraus hervor, na da soll jetzt bitte, bitte der nächste Schritt erfolgen und das nächsthöhere Ziel angestrebt werden. Was das sein wird, ob das jetzt die Weltmeisterschaften in Shanghai sind, ob das die Kurzbahn-WM in Budapest schon sein wird, das werden wir sehen. Sicherlich auch, je nachdem, wie die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal so laufen. Denn Nina fliegt jetzt irgendwann demnächst ins Trainingslager, ist dann in der Türkei unterwegs, in der Höhe und ist dann vom 14. bis zum 17.11. bei den DKM in Wuppertal live in Action und im Becken zu sehen. Und ich hoffe natürlich dann auch 2 Wochen später bei der ersten Bundesliga von der DMS. Die DKM wäre ein toller Wettkampf, da gehe ich mal ganz fest von aus, mit handlichen Finalabschnitten. Das ist 2 Stunden Entertainment, also es zieht sich nicht so lang, wie das bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft der Fall ist oder auch manchmal bei einer offenen deutschen Meisterschaft, sondern 2 Stunden zack, zack, zack hintereinander weg mit A- und B-Finals. Und die letzten Jahre war diese DKM eigentlich immer der Auftakt zu einem grandiosen Jahresendsport, was so die Wettkämpfe und die Stimmung angeht. Da kommt dann noch eine DMS und ein DMSJ-Finale und dann noch ein internationales Highlight. Und ich hoffe, dass auch dieses Jahr diese Kurzbahnmeisterschaften wieder den Auftakt zu fabelhaften 2 Abschlussmonaten bilden. Ich selber werde auch vor Ort sein. Wie, was, in welcher Funktion, in welcher Rolle, darüber werden wir auch demnächst sprechen. Und sprechen nehme ich jetzt als Überleitung für den nächsten Punkt in dieser kleinen, aber feinen Unterhaltungssendung. Denn das nächste Gespräch habe ich geführt mit Leonie Kramer. Und Leonie war zusammen während ihrer Masterarbeit in der Forschungsgruppe in Köln, an der Deutschen Sporthochschule in Köln, unterwegs und hat dort zusammen mit Ilka Staub, Andreas Bieder und Tobias Vogt Forschungen zum relativen Alterseffekt vorgenommen. Und da möchte ich gar nicht so wahnsinnig viel mehr jetzt dazu erzählen, denn das klären wir alles in den kommenden 30, 35 Minuten Gespräch, was dieser relative Alterseffekt überhaupt ist, welche Konsequenzen der hat und wie man dem entgegenwirken kann, denn, das ist schon einmal deutlich geworden, durch diesen Effekt gehen uns zahlreiche Talente einfach verloren. Wieso das so ist und was man dagegen tun kann, das hört ihr jetzt. Herzlich willkommen im Swimcast Poolhäuschen nach, ich weiß gar nicht, wo du gerade sitzt, aber ich sage hallo, Leonie Kramer.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und bevor ich jetzt den großen Redepart gleich übernehme, stell dich doch bitte einmal kurz oder von mir aus gerne auch etwas länger den Zuhörenden vor.
Ja, ich selber bin Leonie, auch ehemalige Schwimmerin. Ich bin tatsächlich damals in Paderborn am Landesleistungsstützpunkt geschwommen und meine Erfolge gingen bis zu NRW-Titeln und Teilnahme an deutschen Meisterschaften, sodass man das ganze Bundesgebiet, was Schwimmen und System angeht, gut kennt. Bin dann selber so ein bisschen vom Leistungssport weg im Rahmen meines Bachelorstudiums und habe mich dem Triathlon selber gewidmet. Habe aber selber im Bachelor und Master Sportwissenschaften studiert, in Köln dann mit dem Schwerpunkt auf Exercise Science and Coaching und im Anschluss an meines Masters war ich auch 2 Jahre im Bereich der Talentsichtung, aber auch am Landesleistungsstützpunkt Neuss als Schwimmtrainerin der 2. Mannschaft, also mit Vorbereitung auf den deutschen Mehrkampf und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften aktiv bis Anfang 2023 und dann habe ich meine Trainerkarriere, sage ich jetzt mal, an ACTA gelegt und bin jetzt selber als wissenschaftliche Projektmitarbeiterin aktiv.
Wo bist du jetzt gerade aktiv?
Ich bin gerade beim Kreissportbund Düren.
Okay. Hast du es selber mal auch in einen Kader geschafft des Deutschen Schwimmverbandes?
Selber war ich nicht im DSV-Kader, nein.
Wann bist du geboren?
Im Juli, also Q3.
Im 3. Quartal. Damit hattest du ja von vornherein eigentlich schon Nachteile.
Das ist richtig, aber familiär und reifebedingt war ich immer einer der größeren und weiterentwickelten Sportler, was mir dann schon im Rahmen meiner Schwimmkarriere schon geholfen hat, vorne mitmischen zu können.
Jetzt haben wir uns ja nicht ganz ohne Grund hier heute zusammengesetzt, um uns zu unterhalten, sondern es hat einen klaren Anlass. Und zwar hast du im Anfang diesen Jahres ein Paper veröffentlicht mit dem wundervollen Titel Biology, Maturity and Relative Age Effects in German Age Group Swimming. Das klingt, wie das häufig bei wissenschaftlichen Abhandlungen so ist, etwas steif. Aber kannst du kurz anreißen, worum es dort geht, bevor wir dann gleich etwas tiefer einsteigen?
Genau, der Grundsatz der Studie, die ich zusammen mit Ilka Staub von der Deutschen Sporthochschule durchgeführt habe, ist der Zusammenhang vom relativen Alterseffekt und dem biologischen Entwicklungsstand. Sprich, der relative Alterseffekt ist das, dass jüngere ältere Sportler, die am Anfang des Jahres geboren sind, häufig bevorteilt sind, weil sie ja teilweise bis zu 12 Monate älter sind als die Dezemberkinder, und dadurch sieht man häufig in Kaderselektionen, dass mehr Sportlerinnen und Sportler, die Anfang des Jahres geboren sind, vertreten sind. Und das haben wir quasi zusammengebracht, wieder auch der biologische Entwicklungsstand. Also ist jemand früh entwickelt, groß, schwer, muskulär schon sehr weit entwickelt, zusammengebracht und das Ganze erstmalig im Schwimmen.
Wie kam das zu eurer Studie? Was war der Intention? Ist das von dir ausgegangen oder war das ein Forschungsprojekt, was dort rumlag an der DSHS, was du dankbar aufgegriffen hast? Wie kam das dazu?
Also ich greife mal vorweg. Ich habe quasi vor Corona meinen Master so weit beendet, dass ich alle Kurse fertig hatte und alle Klausuren und nur noch die Masterarbeit da stand. Und eigentlich wollte ich im September 2024 in ein Praktikum, in ein biomechanisches Schwimmmesslabor in Eindhoven. Aus Corona-Gründen habe ich das dann im Herbst abgesagt und habe gesagt, ich möchte mich gern dann meiner Masterarbeit widmen. Und dachte mir so, ja, ich habe irgendwie Lust, das bei Andreas Bieder zu schreiben, der auch mit in der Studie beteiligt war, weil ich bei dem auch meinen B-Trainerschein gemacht habe. Und ich mir so dachte, ich habe Lust, im Schwimmen was zu schreiben, und bin mal auf ihn zugegangen. Wir sind ins Gespräch gekommen und da kam dieser Vorschlag, dass ich mich ja mit dem relativen Alterseffekt, dem Einfluss vom biologischen Alter beschäftigen könnte, weil da auch wir Daten vom Landesvielseitigkeitstest des Schwimmverbandes NRW vorliegen hatten, und da werden unter anderem auch die Sitzhöhe, die Körpermasse und die Körperhöhe gemessen, was alles für dieses Thema wichtige Einflussfaktoren sind. Ja, und dann nach ein paar Gesprächen habe ich gemerkt, dass mich das Thema total begeistert, und bin da dann erstmal in meine Masterarbeit gegangen, und ja, am Ende hatte das wohl eine sehr hohe Qualität, was sich dann in meiner Note wiedergespiegelt hat, und dann ja, war die Frage, hast du Lust, das zu veröffentlichen als Paper und dann auch vorzustellen auf dem Kongress? Also ich war unter anderem letztes Jahr auf dem ECSS-Kongress in Paris, also ein ziemlich bekannter internationaler Kongress im Bereich der Sportwissenschaft. Genau, und so hat das alles seinen Lauf genommen. Natürlich hatte ich nie die Eile, weil ich einfach privat Lust hatte, wissenschaftlich da noch weiterzuarbeiten, aber ich habe es jetzt nicht gebraucht im Rahmen meiner Promotion oder so. Soweit bin ich dann doch nicht gegangen. Ja.
Was war das für ein Gefühl, als so diese Veröffentlichung durch war? Weil das ist ja ein ganz schöner Prozess, und ich erinnere mich da selber aus meiner eigenen wissenschaftlichen Erfahrung daran, das ist schon so ein kleines Jubilieren. War das bei dir dann auch ähnlich, dass man so die Trauben quasi erntet?
Ja, es war ein langwieriger Prozess, wenn man überlegt, ich habe Frühling 21 meine Masterarbeit abgegeben und dann Ende 21 haben wir überlegt, wir können das Ganze ja veröffentlichen. Und wenn man jetzt überlegt, dass dann erst im Mai 24 das Ganze veröffentlicht wurde im Paper, war da ein langer Prozess mit Review-Verfahren und dann nochmal bei einem anderen Paper das Ganze einreichen. Das hat alles lange gedauert. Aber es wurde natürlich auch nie so priorisiert, weil es einfach nicht Wichtigkeit hatte wie andere Sachen. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass es, haben wir uns als Forschungsteam gefreut, dass es jetzt accepted und veröffentlicht wurde. Und es ist natürlich auch tatsächlich nochmal was ganz anderes, weil ich habe bereits in meiner alten Uni, also in meinem Bachelor in Paderborn, zwei Studien veröffentlicht, zum Thema Laufökonomie im Ultramarathonbereich. Und da ging der ganze Prozess ein bisschen schneller. Da habe ich auch was vorgestellt. Aber wenn man dann so lange darauf wartet, ist es auch irgendwie eine schöne Belohnung, dass es dann noch so weit kommt, dass es veröffentlicht wird.
Wenn das Baby so ein bisschen die Welt erblickt und sich alle mal drauf gucken dürfen, was man dort so geschaffen hat. Und das könnt ihr selber auch tun. Das Ganze ist nämlich Open Access veröffentlicht. Die Studie ist verlinkt in den Show Notes. Also wer da gerne nochmal tiefer reinsteigen möchte, vielleicht auch mal wissen möchte, wie so ein Paper dann mit aufgebaut ist, kann dort gerne reingucken. Und es wird schon deutlich, dass es nicht einfach mal so dahingeschrieben, sondern es geht durch einen Review-Prozess. Also gucken andere Forschende nochmal drauf, ob das auch methodisch ordentlich aufgebaut ist, ob das wissenschaftlichen Standards standhält, ob man dort wirklich die Erkenntnisse auch rausziehen kann, die dort propagiert werden, also ob das alles valide ist. Und ihr habt euch ja zwei Fragestellungen im Prinzip gestellt. Das eine war ja der Einfluss des relativen Alterseffektes und das andere dann auch, wie das Ganze zusammenhängt mit dem biologischen Reifegrad. Und da ist mir eigentlich nicht so ganz klar, wo da jetzt der Unterschied ist, weil ich würde im ersten Moment erwarten, dass doch beides das Gleiche.
Ich würde sagen, ein ganz großer Unterschied ist einmal, es gibt das chronologische Alter und das biologische Alter. Und das chronologische Alter ist wirklich das kalendarische Alter, was sich darauf bezieht, wann man im Jahr geboren ist. Also sprich eher am Anfang des Jahres in Quartal 1, wo man eher zu der älteren Kohorte eines Jahrgangs gehört, oder eher im Dezember, wo man eher, sag jetzt mal, im Nachzügler im Jahr ist. Und da gibt es halt maximal Differenzen bis zu knapp einem Jahr oder 12 Monaten. Und das andere, der biologische Entwicklungsstand, das betrifft halt eher das biologische Alter. Und das biologische Alter ist total unabhängig vom chronologischen Alter, weil wenn man mal überlegt, entweder wart ihr einer der größeren oder der kleineren aus eurer Stufe, und da sieht man teilweise, dass manche auf einmal schon 1,70 sind, während der Mitschüler irgendwie noch 1,50 ist. Und da kann man schon sagen, da liegt ein biologischer Altersunterschied vor in Bezug auf das Größenwachstum. Und ja, das biologische Alter, das hat tatsächlich Unterschiede von 2 bis 5 Jahren teilweise, sodass man sagen kann, ein 17-Jähriger kann aussehen wie 12, aber es gibt auch schon 12-Jährige, wo es, glaube ich, auch präsente Beispiele im Jahrgang 2009 im deutschen Schwimmsport gibt, wenn man mal an die deutschen Altersklassenrekorde über 50 Schmetterling denkt, dass es da auch sehr akzelerierte Sportler gibt.
Wie bestimmt man denn in so einer Studie das biologische Alter? Das stelle ich mir sehr schwierig vor und ja.
Genau, also es werden 3 Variablen benötigt: die Körperhöhe, also die Körpergröße, das Körpergewicht, also die Körpermasse, und die Sitzhöhe. Sprich, also man sitzt auf einem Stuhl und misst einfach, wie hoch die Sitzhöhe ist. Und die Relation von diesen 3 Variablen wird anhand der sogenannten Mierwald-Methode, wird dann das biologische Alter bestimmt. Das nennt man im Englischen, das Age of Peak Height Velocity, also quasi der größte Wachstumsschub innerhalb der Pubertät. Und diese mathematische Formel ist eine eigentlich leichte, gängige, validierte Methode. Das Ganze kann man auch noch viel komplizierter machen, wie beispielsweise über das Messen von den Handwurzelknochen oder teilweise auch Bestimmung über die Genitalien, was natürlich teilweise viel, viel umständlicher ist und auch nicht unbedingt tragbar in einem derartigen Kontext.
Ja, ich glaube, das wird ethisch dann sehr, sehr schnell sehr fragwürdig. Ich glaube, die Sache mit dem Handknochen oder mit den Knochenspalten war früher in der DDR gang und gäbe. Also zumindest waren es so ein paar Generationen vor mir, die da noch entsprechend klassifiziert oder dann eingeteilt wurden, um Rückschlüsse zu ziehen, wie groß jemand nochmal irgendwann später wird.
Also was
Wie
ganz
werden
witzig
denn...
ist, ich hatte selber im Alter von 10 Verbindungen zu dieser Methode mit den Handwurzelknochen, weil ja, meine Mama ist recht groß, und dann haben wir bei mir auch mal bestimmen lassen, wie groß ich werde anhand dieser Handwurzelknochen. Und das stimmt tatsächlich auf den Zentimeter genau, was die da prognostiziert haben. Ja, genau, das ist ganz interessant, dass man da im jungen Alter schon mal unabhängig von dem, wie die berufliche Karriere verläuft, Kontakt zu hatte.
Das ist, ich finde das auch super faszinierend, dass man das überhaupt auch mal rausgefunden hat und dort Evidenzen geschaffen hat. Kommen wir nochmal zurück zu der Methode. Also es sind ja drei Faktoren, die du sagtest, mit der Körpermasse, mit der Körpergröße und mit der Sitzhöhe, die im Rahmen, da habt ihr ja eure Studien gemacht, des Landesvielseitigkeitstests erhoben wurden. Wie werden diese drei Variablen miteinander vermischt, verwurstet, vermengt? Was kommt da für ein Faktor raus? Weißt du das?
Es wird quasi anhand der Körperhöhe und der Sitzhöhe die Beinlänge bestimmt und dann mit den ganzen anthropometrischen Daten wird das sogenannte Maturity Offset berechnet und da kann man dann sagen, ist man eher vor dem maximalen Wachstumsschub oder hinter dem maximalen Wachstumsschub und dann schaut man sich das kalendarische Alter an, wo man dieses Maturity Offset abzieht. Und daraus ergibt sich das Age of Peak Height Velocity.
Okay, auch spannend, geht ja in so eine ähnliche Berechnung auch wie mit den Hand. Ich bin fasziniert, was man so am Körper alles feststellen kann in der Summe. Okay, und das habt ihr dann in Verbindung, in Zusammenhang mit der, mit den Leistungen bei diesem LVT gesetzt? Oder wie ging es dann weiter mit den Daten?
Genau, also es war der Fall, dass wir super viele Datensätze hatten vom Landesvielseitigkeitstest NRW. Ich glaube, insgesamt haben wir 650 Schwimmerinnen und Schwimmer ausgewertet. Dafür haben wir natürlich Dropouts rausgeschmissen, also einfach Daten, die keinen Sinn ergeben haben. Genau, und dann haben wir für alle 650 Sportlerinnen und Sportler das Age of Peak Height Velocity uns angeschaut. Und dann haben wir uns genauer angeschaut, wie unterscheidet sich das Age of Peak Height Velocity zwischen den Quartalen. Und da ist uns aufgefallen, dass egal in welchem Quartal der oder die Schwimmerin geboren ist, die sind alle auf einem Niveau. Das heißt, das Age of Peak Height Velocity war in allen Quartalen gleich. Das heißt, auch die Sportlerinnen und Sportler, die eigentlich ein jüngeres kalendarisches Alter hatten, zum Beispiel von in Quartal 4, die hatten trotzdem das gleiche Age of Peak Height Velocity wie die Schwimmerinnen und Schwimmer in Quartal 1 und 2 und 3. Das heißt, trotz dessen, dass sie chronologisch jünger waren, war aber die biologische Reife gleich wie bei den chronologisch älteren Schwimmerinnen und Schwimmern.
Okay. Und dennoch war es ja dann, jetzt bringen wir so ein bisschen zum Ergebnis eurer Studie noch mit, aber ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut. Trotzdem war es ja so, dass ihr rausgefunden habt oder zeigen konntet, dass die Sportler, die chronologisch älter sind, besser abschneiden in diesem LVT als die, die chronologisch jünger sind, richtig? Also die, die im Januar bis März geboren sind, die haben bessere Ergebnisse erzielt als die, die im Oktober bis Dezember geboren waren.
Also wir haben uns angeschaut, wie ist die Verteilung auf die Quartale und wie unterscheidet sich das Age of Peak Height Velocity zwischen den Quartalen? Also wie unterscheidet sich der biologische Entwicklungsstand zwischen den Quartalen? Wir haben das nicht in Relation zu der Leistung gesetzt.
Okay, habt ihr nicht tatsächlich die auch gezeigt, dass ihr, dass die Sportler, die älter sind, überproportional mehr vertreten sind
Genau.
in der ganzen Kadergeschichte, was daraus resultiert, dass sie eher selektiert werden. Und die Selektion findet ja in dem LVT statt.
Genau, wir haben in der Stichprobe der ganzen Schwimmerinnen und Schwimmer festgestellt, dass wesentlich mehr Schwimmerinnen und Schwimmer aus Quartal 1 vorhanden sind und das quasi von Quartal zu Quartal abnimmt. So kann man zum Beispiel bei den weiblichen Schwimmerinnen und Schwimmern sehen, dass 36% aus Quartal 1 stammen, 30% aus Quartal 2, 20% aus Quartal 3 und nur 14% aus Quartal 4. Und daraus zeigt sich halt, dass es wesentlich mehr chronologisch ältere Schwimmerinnen und Schwimmer geschafft haben, sich für diesen LVT-Test zu qualifizieren im Vergleich zu den chronologisch Jüngeren. Und dann fällt bei den chronologisch Jüngeren auf, dass die den gleichen biologischen Entwicklungsstand aufweisen wie die chronologisch Älteren, die quasi mehr in Quartal 1 und 2 geboren sind.
Jetzt verstehe ich. Okay, ja.
Und
Gut, dass wir darüber
daraus
sprechen und ich das nicht alleine erzähle. Vielen Dank.
schlussfolgern wir, dass die relativ jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer nur Chancen haben, sich für den LVT-Test zu qualifizieren oder daran teilzunehmen, wenn sie genau den gleichen biologischen Entwicklungsstand aufweisen wie die ältesten Schwimmer aus ihrem Jahrgang.
Ja, okay, ja, jetzt verstehe ich. Jetzt löst sich auch eine Frage auf, die ich im Vorfeld hatte. Okay, ich fasse das nochmal in meinen Worten zusammen. Vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen doppelt gemoppelt. Aber das, was du gerade sagtest, heißt quasi, in diesem LVT, in einem Jahrgang, treten Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an, die alle das gleiche biologische Alter haben. Im Prinzip auch wirklich, wenn man jetzt vielleicht so will, miteinander vergleichbar sind, weil sie die gleichen körperlichen Voraussetzungen haben. Und alle, die noch nicht so weit entwickelt sind, fallen von vornherein schon raus und werden überhaupt nicht kommen überhaupt nicht in die Lage, vielleicht als Talent erkannt zu werden. Habt ihr denn auch dabei habt ihr auch eine Idee entwickelt oder gibt es überhaupt schon Ideen? Muss man ja vielleicht gar nicht selber entwickeln, sondern kann bestehende Ideen aufgreifen, dass man diese Vorselektion einfach schon unterbinden kann, indem es von vornherein, also damit sich die Zahl der Teilnehmenden über alle 4 Geburtsquartale gleichmäßig verteilt.
Also grundsätzlich haben wir jetzt erstmal herausgefunden, dass der relative Alterseffekt vorliegt beim Landesvielseitigkeitstest, weil die Stichprobe nicht in allen Quartalen gleich verteilt ist. Und wir haben halt herausgefunden, dass unabhängig vom Quartal alle den gleichen biologischen Entwicklungsstand aufweisen. Da merkt man jetzt, dass die anthropometrischen Daten und der biologische Entwicklungsstand den relativen Alterseffekt im Schwimmen im Landesvielseitigkeitstest beeinflusst und damit auch die Talentidentifikation. Und da kann man jetzt raus schlussfolgern, was machen wir, was können wir machen, dass nicht die älteren und akzelerierten Sportlerinnen und Sportler bevorteilt werden und die retardierten und chronologisch jüngeren Sportler benachteiligt werden. Weil es ist so, dass der Altersunterschied, der hört irgendwann auf, weil irgendwann sind auch die retardierten Sportlerinnen und Sportler ausgewachsen, sie haben ihre volle Reife erreicht. Und das Ziel ist es ja nicht, den aktuell Besten herauszufinden im langfristigen Leistungsaufbau, sondern das Ziel ist, die Sportlerinnen und Sportler zu selektieren, die das größte Potenzial haben, später in der Weltspitze mitzumischen. Und da muss man jetzt überlegen, wie kann man mit dieser Studie weiter fortfahren, dass nicht die jüngeren, talentierten Sportler, die aber aktuell noch retardiert sind und eher jünger sind, direkt ausgeschlossen werden in einem Alter von 12 oder 14 Jahren, sondern wie kann man die weiter fördern und auch aufdecken, sodass man diese Talente langfristig fördert. Und da gibt es verschiedene Ansätze in der Wissenschaft, die teilweise auch schon in der Praxis angewendet werden. Und ganz klar ist einfach erstmal grundsätzlich Trainerinnen, Sportler und Sportlerinnen zu sensibilisieren, dass es diesen relativen Alterseffekt gibt und gleichzeitig, dass auch dieser biologische Entwicklungsstand einen Einfluss auf die Leistung und auf die Talententwicklung hat. Oder auf den Selektionsprozess. Ich führe es mal weiter aus. Auf Basis unserer Studienergebnisse kann man halt sagen, man muss die Bedeutung von dem relativen Alterseffekt und dem biologischen Entwicklungsstand, den muss man an die Trainerinnen und Trainer und an die Sportlerinnen und Sportler weiter raustragen. Es ist wichtig, dass die ein Bewusstsein dafür haben, dass es halt Leistungsunterschiede gibt, die aufgrund Unterschiede im chronologischen Alter und besonders aufgrund Unterschiede im biologischen Alter vorliegen. Und das muss man in seiner Trainingsplanung, in seiner Selektion mit einbeziehen. Da muss viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, sei es im Rahmen von Trainer C-, B- und A-Ausbildung, sei es auf Fortbildungen, die geschaffen werden. Zeitgleich ist es halt sinnvoll, dass man schaut, dass man im Landesvielseitigkeitstest Test wird ja der biologische Entwicklungsstand mit diesen drei Parametern, die gemessen werden, schon berechnet. Nur jetzt muss man langfristig überlegen, wie kann man diesen biologischen Entwicklungsstand auch mit in die Auswertung vom LVT-Test und auch vielleicht im Rahmen der Kaderselektion mit einbeziehen. Und tatsächlich gibt es da eine ganz spannende Methode, die heißt CAPS. Eine Forschungsgruppe aus Australien, der Universität Sydney, hat sich mit diesem Thema Relative Age Effect im Schwimmen und biologische Entwicklung beschäftigt. Das ganze Projekt heißt Age to Grow. Und als erste Möglichkeit, um halt eine faire Methode zu schaffen, haben sie die sogenannte CAP-Methode entwickelt. Das heißt übersetzt Corrective Adjustment Procedures, also quasi eine Prozedur, um zu korrigieren. Und da ging es erstmal darum, den Geburtsmonat aus der Leistung rauszurechnen. Man hat quasi in einem Diagramm verschiedene Punkte gepackt, wo man quasi auf der X-Achse unten den Monat hat und auf der Y-Achse die Schwimmzeit. Und da werden dann verschiedene Punkte eingetragen, dass logischerweise die am Ende des Jahres Geburtstag haben, eher eine langsamere Zeit haben. Und je älter sie sind, desto schneller ist die Zeit. Und da ergibt sich quasi so eine Regressionsgrade. Und mit Hilfe dieser Regressionsgrade haben sie quasi den Geburtsmonat rausgerechnet, sodass man im Nachgang eines Wettkampfes beispielsweise ein korrigiertes Ranking auf Basis des chronologischen Alters erstellen kann.
Okay, das ist ja wild. Ja, aber es war verständlich. Also für mich war das verständlich.
Genau, und jetzt ist es natürlich so, dass nicht nur der relative Alterseffekt, sprich das chronologische Alter, einen Einfluss auf die Talentidentifikation und Talentselektion hat, sondern mehr und mehr hat man neben dem Relative Age Effect auch den biologischen Entwicklungsstand mit in die Forschungsarbeiten mit einbezogen und wie auch in unserer Studie gesehen, dass der biologische Entwicklungsstand den relativen Alterseffekt und auch die Talentselektion beeinflusst. Und dann hat man eine zweite Methode entwickelt, die heißt MedCaps. Wieder ein ganz kompliziertes Wort. Das MedCaps steht für Maturity-Based Corrective Adjustment Procedures. Das heißt, das Ranking wird später in Abhängigkeit mit dem biologischen Entwicklungsstand bereinigt.
Also quasi nochmal eine Weiterentwicklung von dem ersten CAPS ist dann noch ein draufgesetzt.
Genau. Da gibt es natürlich viele Vor- und Nachteile, dass das Ganze erstmal sehr theoretisch ist und noch sehr in Studien basiert und jetzt noch nicht überall im Schwimmsport in der Praxis angewandt wird. Einerseits, weil es teilweise schwierig ist zu sehen, wer dann wirklich gewonnen hat, weil beispielsweise der Max schlägt als erstes an, der Peter als zweites und der Lukas als drittes. Später wird es aber dann in Abhängigkeit mit dem biologischen Entwicklungsstand berechnet, sodass auf einmal Lukas der Erste ist und nicht mehr Max, einfach weil Lukas der Retardierte ist und trotz seiner langsameren Leistung aber für seinen biologischen Entwicklungsstand eine so starke Leistung gebracht hat, sodass sich dieses ganze Treppchen quasi einmal ummodelt. Genau, und das ist natürlich, wenn man jetzt überlegt, dass deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin sind, da freuen sich dann alle, dass der Max gewonnen hat. Und wenn dann auf einmal das Ergebnis rauskommt und die sehen, der Lukas hat gewonnen, dann ist das natürlich für die Zuschauer, für die Sportler auch gar nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar, weil das einfach so auf einer Wissenschaft basiert, sodass das natürlich auch im Schwimmsport jetzt nicht unbedingt für Freude sorgt. Genau, aber es gibt natürlich auch viele Vorteile, wenn man diese MedCaps-Methode anwendet. Zum Beispiel einfach kann der Trainer im Nachgang schauen, dass er die Leistung seines Sportlers relativiert im Bezug auf den biologischen Entwicklungsstand. Und dann ist vielleicht auch für den Trainer oder Sportler interessant zu sehen, ob er eher ein bisschen weiter nach vorne rutscht oder nach hinten rutscht. Einfach, weil jetzt die Leistung in Relation zum biologischen Entwicklungsstand gemessen wird und nicht mehr, wie es üblich ist.
Ja, man kann ja, Ich möchte dir nicht widersprechen. Ich verstehe, was du sagst und was du meinst, aber für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Ich finde, das eine ist eine Talentbestimmung, die im Rahmen eines LVT stattfindet oder auch von mir aus im Hintergrund, wo dann für die Trainer oder für die Bundestrainer, für die Interessierten, für die, die damit arbeiten, auch für die Sportlerinnen und Sportler selber, die Leistung nochmal in Relation zum biologischen Alter gesetzt werden. Und das andere ist aber eine Meisterschaft, die schon in einer gewissen Art und Weise vereinfachend Leistungen messen und darstellen soll und an der Stelle einfach den schnellsten 14-Jährigen sucht, der dann aufgrund biologischer Vorteile gewinnt. Wettkampf ist ja häufig oh, jetzt kommt ein fieser Satz, eine Bestimmung der biologisch Bevorteilten. Auch ein Michael Phelps hatte biologische Vorteile gegenüber seiner Konkurrenten und die sind dann halt da.
Genau, deswegen ist diese MadCaps-Methode vielleicht auf jeden Fall einen Vorteil im Bereich der Talentförderung, was auch nachhaltige Talentförderung angeht. Es führt zu einer gewissen Chancengleichheit und damit auch zu vielleicht zu einer Reduktion von diesen Selektionsverzerrungen, dass man halt durch Bestimmung von den anthropometrischen Daten und diesem biologischen Entwicklungsstand einfach schaut, wie ist die Leistung in Relation zum biologischen Entwicklungsstand, und auf Basis dessen können halt Bundestrainer, Talentsichter aus verschiedenen Bundesländern schauen, ja, wer hat potenziell auf lange Sicht vorne mitzumischen. Und da kann man sich halt auch überlegen, wenn man sagt, man macht wirklich bei den Top-X-Sportlern und Sportlerinnen aus jedem Jahrgang, misst man die Sitzhöhe, Masse und die Körperhöhe mit, dass man sich halt anschaut, wer von den jüngeren oder kleineren mischt vorne mit, sodass man sagt, dass nicht nur alle Kaderplätze zum Beispiel auf Basis der Zeiten sich ergeben, sondern auch man sagt, dass es vielleicht ein oder zwei Quotenplätze gibt, wo dann speziell die Retardierten, die aber trotzdem für ihren retardierten biologischen Entwicklungsstand gute Leistungen erbracht werden, auch die Chance haben, Kaderplätze zu ergattern.
Ich sehe, da steckt noch wahnsinnig viel Erklärungsarbeit drin. Also das an die Trainer zu bringen, nicht weil jetzt das unverständlich war, was du gesagt hast, das meine ich damit gar nicht, sondern einfach, das ist ja weg von dem traditionellen Schwimmmodell. Wir nehmen die Stoppuhr und nehmen den schnellsten, weil der ist der Beste und vermutlich auch der talentierteste. Da kommt man da schon fast in so ein Messen von Talent, aber das gehört ja noch ganz viel anderes mit rein. Wo ich vorhin noch drüber gestolpert oder nachgedacht habe und so in meiner eigenen Erinnerung auch unterwegs war, glaube ich, wenn jeder in seiner Jugendgruppe, Kindertrainingsgruppe rumguckt, dann gibt's eigentlich überall immer einen, wo man denkt, ach, wenn der mal noch anfängt zu wachsen oder wenn die mal noch ein paar Muskeln draufpackt, dann geht's aber richtig vorwärts. So jemand, der jetzt gerade aktuell noch unter dem Radar schwimmt, wo das Trainerauge aber schon sagt, da sind so viele gute Sachen dabei und das wäre, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr zielführend, wenn man die über eine Metrik in so einer Talentsichtung dort mit abbilden könnte. Das würde dem Ganzen viel Gutes tun, gerade den Retardierten. Und ein paar Akzelerierte werden vermutlich Fragezeichen haben, warum sie denn jetzt gewinnen oder so weit vorne sind und trotzdem nicht selektiert werden. Wie ist das eigentlich vereinbar? Also hast du mal über diese Studie auch mit Trainerinnen und Trainern auch gesprochen und versucht, das rüberzubringen, zu implementieren, zu einem Nachdenken und möglicherweise Umdenken zu kommen?
Also tatsächlich, als ich selber noch in der Trainerszene aktiv war, bin ich mit einigen Trainerinnen und Trainern in den Austausch gegangen, habe denen davon erzählt. Viele finden es auch ein super spannendes Thema, und vereinzelt haben natürlich auch einige gesagt, dass es sinnvoll ist, das irgendwie in die Talentidentifikation zu etablieren. Es ist natürlich alles eine Frage, wie genau macht man das, wie kann man das umsetzen? Weil, wie wir alle wissen, der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die praktische Umsetzung ist nicht unbedingt einfach und bedarf auch viel an Zeit und auch an Überlegungen, Wie kann man das Ganze machen? Wie ist es transparent?
Hast du von Ansätzen gehört oder von Ideen dieses Mudcap-System? Das hast du ja skizziert, dass das in Australien Stand der Dinge ist. Oder was heißt Stand der Dinge nicht, aber dort entwickelt wurde und vielleicht auch zur Anwendung kommt, dass das nach Europa schon mit rübergeschwappt ist?
Also dadurch, dass ich halt jetzt selber 1,5 Jahre so ein bisschen die Leistungsschwimmszene verlassen habe durch den beruflichen Wechsel, habe ich da jetzt tatsächlich die Entwicklung der letzten 1,5 Jahre nicht groß mitbekommen. Kann natürlich sein, dass da einiges in den Schwimmkreisen rumgeht, aber vor 1,5 Jahren war das Interesse an den Studienergebnissen auf jeden Fall da, aber tatsächlich, dass man da was von Umsetzung gehört hat, so weit habe ich es noch nicht wahrgenommen.
Dann hoffe ich eigentlich und drücke die Daumen, dass das mehr und mehr ins Bewusstsein rückt und ins Bewusstsein kommt, einfach um den Schwimmsport vielleicht auf eine solidere Basis zu stellen. Und wir haben jetzt letztes Wochenende war ich bei einer Fortbildung und haben wir gehört, dass es für wahnsinnig schwierig ist, Leute, die nicht von Anfang an in diesem System drinstecken, von außen mit zu integrieren. Also es ist gerade in Deutschland sehr wichtig, von Anfang an in dieser Talentsichtung dort drin zu sein und in den Kaderstrukturen drin zu sein, dass wir dort von Anfang an alle mitnehmen, die vielleicht Talent haben, auch auf Basis deiner Untersuchungsergebnisse. Hast du noch ein paar abschließende Worte?
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei André, dass ich, ja, ich glaube, dieses aktuelle Thema und auch dieses wichtige Thema im Bereich der Talentidentifikation und Talentselektion hier heute vorstellen durfte. Und habe mich natürlich auch total gefreut, dass ich mich zusammen mit der Forschungsgruppe von Ilka Staub mit diesem Thema intensiv beschäftigen konnte. Und freue mich natürlich, wenn erstmal die Ergebnisse und auch einfach dieser Stellenwert vom biologischen Entwicklungsstand bei den Trainerinnen und Trainern in allen Niveaubereichen einfach erstmal ankommt und alle für dieses wichtige Thema sensibilisiert werden. Aber wenn es dann auch langfristige Entwicklungen gibt, dass man sagt, das sogenannte Age of Peak Height Velocity oder diesen maximalen Entwicklungsschub in der Pubertät, dem wird im Bereich der Talentselektion mehr Berücksichtigung geschenkt, sodass man dann im besten Fall auch retardierte Ausnahmetalente, die ganz viel Potenzial haben, später in der Weltspitze einiges zu reißen, ja, berücksichtigen kann und da einfach grundsätzlich nachhaltig gesichtet und gefördert wird.
Das wünsche ich mir auch und das hoffe ich auch. Vielen Dank, Leonie, für deine Zeit und dass du hier warst. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch alle was mitgenommen da draußen. Danke dir. Damit begrüße ich euch herzlich zurück zum letzten Part hier aus der Kathedrale des Schwimmsports, aus der Schwimmkathedrale. Es bleibt nicht mehr viel übrig zu sagen. Wir machen jetzt einfach den Deckel drauf mit dem Wettkampfausblick auf das kommende Wochenende. Denn dort finden die diversen Kurzbahnmeisterschaften statt, um sich für die DKM zu qualifizieren. Unter anderem in Potsdam, in Hamburg, in Kiel wird auf der 25-Meter-Bahn schnell geschwommen. Es gibt in Fulda den Dompfaff-Pokal und in Frankfurt das 27. Frankfurter Pokalschwimmen. Das nur ein kleiner Auszug aus dem großen Wettkampfportfolio, das quer durch die Republik stattfinden wird. Egal, ob ihr mit dabei seid, als Zuschauer, als Aktive, als Eltern, als Kampfrichter, genießt die Stunden, genießt die Zeit, genießt das Entertainment, was es dort gibt bei den vielen, vielen spannenden Rennen. Ich hoffe, ihr findet auch selber die Zeit, einmal ins Wasser zu springen und die Schwerelosigkeit zu genießen, ein bisschen sich treiben zu lassen und die Welt um sich herum zu vergessen. Bleibt sportlich. Das war's von mir, von uns für diese Woche. Vielen, vielen Dank an Leonie und Nina für ihre Zeit, die sie sich genommen haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!